Den Text für die heutige Predigt finden wir in 1. Mose 16, die Verse 1 bis 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er von großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn sein. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Barett. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinen Sohn, den ihm die Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Sommer kommt, die erste Halbzeit des Jahres ist fast vorbei. Und darum hier ein kurzer Überblick, wie es weitergeht. Einiges haben Sie in den Abkündigungen schon gehört. Die Verfassungsbeschwerde gegen das Gesangsverbot und gegen weitere staatliche Eingriffe in den Gottesdienst liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ja vor. Trotz einiger Lockerungen, für die wir sehr dankbar sind und über die wir wirklich uns sehr, sehr freuen, trotz dieser Lockerung, wie gesagt, ist die Rechtssicherheit in unserem Land leider noch nicht grundsätzlich gegeben. Es sind jederzeit weitere Eingriffe möglich. Sie haben das verfolgt. Erst am Freitag hat der Deutsche Bundestag beschlossen, die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite um weitere 3 Monate zu verlängern. Medizinische Gründe gibt es in Anbetracht der Zahlen keine. Gerade hatte ja auch erst der Bundesrechnungshof nachgewiesen, dass etwa die Belegung der Intensivstationen von 2019 auf 2020 gesunken und eben nicht gestiegen war, wie man uns das über Monate hinweg weismachen wollte. Nun, die Verlängerung der epidemischen Lage, die übrigens auch den Zeitraum bis zur Bundestagswahl einschließt, ist in der Sache willkürlich und gibt der Regierung für ein weiteres Vierteljahr besondere Durchgriffsrechte, die sowohl dem Geist unserer Verfassung als auch demokratischen Prinzipien widersprechen. Dass der Bundestag sich selber weiter schwächt, dass weite Teile der Medien dies nicht kritisieren und dass viele Bürger es achselzuckend hinnehmen, wirft ein grelles Licht auf den Zustand unserer Gesellschaft. Und hier geht es nicht um vordergründige Politik, ich sage das ausdrücklich. Umso mehr sehen wir uns als bekennende evangelische Gemeinde gedrängt, den Prozess in Karlsruhe zu führen und den Kampf für die Religionsfreiheit, Artikel 4 Grundgesetz, eben nicht vorzeitig aufzugeben. Wir tun dies stellvertretend für viele Christen im Lande, die uns durch ihre Gebete, ihre Zuschriften und auch ihre Gaben dazu weiter ermutigen. Und ich möchte an dieser Stelle deutlich sagen, wir brauchen Ihre Unterstützung auch weiterhin dringend. In den Sommerwochen werde ich an einem Buch über die aktuelle Situation arbeiten, das hoffentlich dann noch in diesem Jahr erscheinen kann. Und ich sage es gerne nochmal, in diesem Zeitraum bietet die Bekennende Evangelische Gemeinde eine ganz besondere Predigtreihe an, die an dieser Stelle hier zu der üblichen Zeit regelmäßig gestreamt wird. 7 Mitarbeiter aus unserem Arbeitskreis Verkündigung werden die Predigten übernehmen. Einige davon sind Ihnen, auch Ihnen am Livestream schon bekannt. Namen und Predigttexte werden regelmäßig über unsere Homepage mitgeteilt. Und bitte unterstützen Sie dieses Projekt durch Ihre Teilnahme und durch Ihre Gebete. Heute und am kommenden Sonntag, 20.06., werde ich die laufende Predigtreihe vorerst abschließen und dann, so Gott will, ab dem 15. August wieder fortsetzen. Noch einmal Dankeschön für alle Verbundenheit. Und nun wollen wir noch einmal beten. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still. Und rede du. Amen. Einige Zeitgenossen lieben Sprichwörter. Das sind oftmals Lebensweisheiten, mit denen man sich die Welt erklärt oder zumindest einen Teil davon. Nicht selten haben diese Sprichwörter auch eine pädagogische Anwendung. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Der frühe Vogel fängt den Wurm oder auch nicht. Sprichwörter gibt es auch in der Bibel. Wie wir wissen, wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Matthäus 15, 14. Alles hat seine Zeit. Prediger 3. Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 16, Vers 18. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Markus 14, 38. Und natürlich hat Martin Luther mit seiner kraftvollen Bibelübersetzung viel dazu beigetragen, dass diese Sprichwörter so einprägsam wurden. Und dann gibt es noch eine weitere Kategorie von Sprichwörtern, die klingen sehr fromm, aber sie stehen nicht in der Bibel. Und eines davon lautet, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, gibt es sogar auf Englisch, God helps those who help themselves. Und viele Menschen halten das für eine durchaus christliche Weisheit. Und genau nach diesem Motto handelt Abraham in Genesis 16, in unserem Predigttext. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Man hätte das eigentlich auch als Thema über unsere Predigt heute schreiben können. Was allerdings bei diesem Motto herauskommt, wenn man es anwendet, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, das haben wir eben schon gelesen in dem Bibeltext, nämlich Chaos. Darum habe ich mich doch für einen anderen Titel entschieden. Der Titel heute lautet Chaos bei den Frommen. Das ist das Thema dieser Predigt, Chaos bei den Frommen. Wie will man das sonst beschreiben, was Abraham und Sarah mit ihrem Kuh hier anrichten, als mit dem Wort Chaos? Wodurch nicht nur ihr eigenes Leben verändert wird, sondern auch das Leben vieler anderer mit betroffen ist. Also Chaos bei den Frommen hat auch immer Folgen für die Heiden. Und dabei möchte ich unbedingt festhalten zu Beginn, das Wort fromm ist hier absolut positiv gemeint. Manche verstehen diesen Begriff fromm ja im Sinne von frömmelnd oder heuchlerisch. Erinnere mich noch daran, wie ich als junger Pfarrer in Osnabrück im Blumenladen den Verkäufer zum Ostergottesdienst einladen wollte und er schmetterte das gleich ab, indem er sinngemäß sagte, ach, die Frommen, die da hingehen, sind ja sowieso alle Heuchler. Woraufhin Klein Lukas, der mich damals begleitete, einwarf, das können Sie gar nicht wissen, Sie waren ja noch nie da. Nein, unser Titel meint andere Fromme, als der Blumenhändler sich vorstellte. Hier bei Abraham finden wir eine echte, eine ehrliche Frömmigkeit, so wie das im Kapitel davor in Vers 6 gesagt wird. Abraham aber glaubte Gott. Der meint es ernst. Sein Verhältnis zu Gott war ehrlich. In dem Sinne meinen wir hier die Frommen, so wie es im Psalm 84 steht, Vers 12 und 13. Denn Gott ist, der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Und dann wird nochmal erklärt, wer die sind, Herr Zebaoth, wohl den Menschen, der sich auf dich verlässt. Das ist ein Frommer. Psalm 84. Von diesen Frommen reden wir heute. Oder gucken Sie Zacharias und Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer. Über die schreibt Lukas 1, Vers 5, sie waren beide fromm. Sie waren fromm und gottesfürchtig. Und so ein Frommer war auch Abraham, den wir hier in Genesis 16 erleben. Und solche Frommen sind in unserer Überschrift heute gemeint, Chaos bei den Frommen, also Chaos bei den wirklich Frommen. Das heißt, man kann wirklich fromm sein und trotzdem Chaos anrichten. Wäre bei Abraham ja auch nicht das erste Mal. Und Chaos anrichten meint Verwirrung stiften, eine unklare Situation auslösen, einen Menschen in Not bringen. Und das kann auch mit Schuld verbunden sein, ja. Und das sehen wir im Neuen Testament genauso. Die Gemeinde Jesu, also die Gemeinschaft der echt Frommen, ist trotzdem keine heile Welt, sondern zeigt von Zeit zu Zeit chaotische Elemente. Lesen Sie sich mal vor, was Paulus den Christen in Korinth schreibt, ja, dieser Gemeinde dort. Das war zeitweise eine Chaotentruppe. Und das ist aus mehreren Gründen ein Problem, wenn die Gemeinde Jesu Christi sich als Chaotentruppe erweist. Es verunehrt Gott. Wir sollen ja den allmächtigen Gott ehren vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und wenn wir uns als Chaostruppe erweisen, verunehren wir Gott. Es kann das Glaubenswachstum einzelner Christen behindern. Und es bietet natürlich Nahrung für die Vorurteile der Außenstehenden. Ich weiß nicht, wie der Blumenhändler damals meinte oder ob es bei ihm eben nur eine billige Ausrede war, weil er nicht kommen wollte. Und wenn wir jetzt heute Morgen Kapitel 16 genauer betrachten, dann dürfen wir nie vergessen, dass Kapitel 15 dem vorausgeht. Kapitel 15, wo klar gemacht wird, Abrahams Glaube an den lebendigen Schöpfer des Himmels und der Erden ist echt. Und da er im Laufe der Jahre in Kanaan sicherlich einige Bekanntheit erlangt hatte, siehe zum Beispiel seinen mutigen Einsatz für diese 5 kleinen Fürstentümer um das Tote Meer rum, was wir in Genesis 14 gesehen hatten, war Abrahams Glaube sicherlich auch vielen Zeitgenossen bekannt. Das war ein frommer Clan, der glaubte an den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja. Und die Altäre, denken wir nur an die Altäre, die Abraham als symbolische Zeugnisse aufgerichtet hat an verschiedenen Orten, die waren ja sichtbar. Genesis 12, Vers 8, Abraham rief den Namen des Herrn dort an diesen Altären. Das haben die Leute mitbekommen. Luther übersetzt in seiner alten Übersetzung und er predigte dort den Namen des Herrn. Das war öffentlich. Der Glaube war echt. Aber dieses eine Problem lief immer mit. Der versprochene Nachwuchs stellte sich nicht ein. Und daran hing ja die gesamte Verheißung, daran hing das gesamte Projekt seines Aufbruchs. Ich werde dich zu einem großen Volk machen und ich werde dir und deinen Leuten dieses Land geben. In Kapitel 15 hatte Abraham zweimal nachgehakt. In Vers 3 zunächst, Kapitel 15, Vers 3. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und dann nochmal in Kapitel 15, Vers 8, bezogen auf das Land. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, woran soll ich es merken, dass ich es besitzen werde? Und jeweils hatte Gott sein ursprüngliches Versprechen ausdrücklich bekräftigt. Er hat gesagt, Abraham, es bleibt dabei, es wird dein eigener Sohn sein, es wird deine eigene Nachkommenschaft sein. Ihr werdet dieses Land besitzen. Und umso dramatischer ließ sich dann der erste Satz, mit dem unser Predigttext beginnt. 16, Vers 1, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Man könnte auch sagen, gebar ihm immer noch kein Kind. Seit der ersten Ankunft in Kanaan waren jetzt etwa 10 Jahre vergangen. Die biologische Uhr tickte unaufhaltsam. Und jetzt musste irgendetwas passieren. Kennen wir nicht diese Situation? Da beten wir seit längerem für eine ganz bestimmte Sache und es bewegt sich anscheinend nichts, sofern wir das sehen können. Und ganz leise zunächst meldet sich diese Frage, kann man nicht Gott ein bisschen nachhelfen? Und irgendwann bewegt sich unser Denken dann in die Bahnen dieses Sprichwortes hinein, schleicht sich gewissermaßen in die Haltung dieses Sprichwortes hinein, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. So etwa lief es damals bei Abraham und Sarah. Wir lesen die Verse 1 bis 3. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und von jetzt an können wir förmlich zuschauen, wie das Chaos seinen Lauf nimmt. Und das hat Gründe. Und der erste Grund lautet, einer, der führen soll, knickt ein. Wenn Sie mitschreiben, das ist die erste These heute, einer, der führen soll, knickt ein. Und da ist natürlich Abraham. Er hatte die Leitungsverantwortung für seinen Clan. Er musste am Ende die letzte Entscheidung treffen, wie der Ehemann in einer Ehe, wie der Vater in einer Familie. 85 Jahre ist er alt, Sarah 10 Jahre jünger. Nicht mehr jung, aber was Abrahams Gesamtalter angeht, müssen wir immer bedenken, es ist gerade Halbzeit. In Kapitel 25 erfahren wir, er ist 175 geworden. Ich würde sagen, das ist 85 noch gar nicht so schlecht. So. Und der Bibeltext ist nun entlarvend in seiner Darstellung, wenn es hier am Ende von Vers 2 schlicht heißt, und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Abraham tut, was Sarah ihm sagt, nach dem Motto, Mann sei schlau, hör auf deine Frau. Hier steht nicht, er beriet sich ausführlich mit ihr und kam dann zu seiner Entscheidung. Was wir hier bei Abraham lesen, das kennen wir noch aus einer noch berühmteren Szene, kurz nach dem Schöpfungsmorgen. Einige Kapitel davor, Genesis 3, Vers 6, wo die Frau attackiert wird vom Teufel, gegen Gottes Gebot zu handeln. Und dann steht hier, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Kein weiterer Kommentar. Und Adam, könnten wir sagen, hörte auf die Stimme Evas. Und kurz darauf, als Gott ihn auf seine Tat behaftet, will er sich erneut aus der Verantwortung schleichen, indem er sagt, Herr, es war die Frau, die du mir gegeben hast. Das ist deine Schuld. Bei den Juristen sagt man manchmal, das habe ich jetzt gelernt, wenn ein Richter auf ein wichtiges Argument nicht eingeht, in seiner Urteilsbegründung, er macht sich einen schlanken Fuß. Das heißt, er weicht aus. Er stellt sich nicht der Schwere der Frage. Er umschifft das Problem. Er versucht, der Sache leichtfüßig aus dem Weg zu gehen. Er macht sich einen schlanken Fuß. Und damit beginnt das Chaos hier. Einer, der führen soll und der an dieser Stelle darin nicht vertreten werden kann, knickt ein. Der Fisch stinkt vom Kopf. Und was die Sache für Abraham noch verführerischer machte, war sein gesellschaftliches Umfeld. Dort hatte sich diese Praxis, die er hier in Anschlag bringt, durchaus etabliert. Das war nichts Besonderes in den Augen vieler, das galt als rechtmäßig und keineswegs unmoralisch. Gesellschaftlich war diese Form der Nebenfrau anerkannt. Klammer auf, auch in unserem Rechtssystem ist ja inzwischen auf diesem Gebiet einiges möglich, was den Nachwuchs angeht. Wenn eine Frau unfruchtbar blieb, dann konnte sie ihre Magd, ihren Mann zur Verfügung stellen, zwecks Zeugung eines Kindes. Und das Kind, das aus dieser Verbindung hervorging, galt dann als Erstgeborenes der Frau. Und wenn der Mann sagte, du bist jetzt mein Kind, dann war er damit auch vollgültiger Erbe. Und genau diese Praxis wendet Abraham hier an. In den Augen seiner Zeitgenossen also nichts Unmoralisches. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd. Hagar gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre in Kanaan gewohnt hatten. Hagar war wahrscheinlich in Ägypten zu dem Abraham-Clan dazugestoßen. Wir wissen nicht, wie gut oder schlecht Abrahams Gewissen dabei war. Wahrscheinlich hat er sich eingeredet, das sei legitim und würde dazu beitragen, Gottes Plan voranzubringen. Dabei hätte er wissen müssen, von der Schöpfungsordnung her war das nicht okay. Gottes Schöpfungsordnung stand dagegen. Von Anfang an hatte Gott klargemacht, dass die Ehe eine Sache zwischen einem Mann und einer Frau sei, bis dass der Tod euch scheidet. Das war die Schöpfungsordnung seit Genesis 1 und 2. Und das ist ja auch im Neuen Testament dann nochmal bekräftigt worden. Dafür hätte Abraham eintreten müssen, als Mann Gottes. Ja, es stimmt schon, dass wir im Alten Testament häufiger auf Polygamie treffen, bei Jakob, bei Mose, bei David. Aber Gott hat das nirgendwo ausdrücklich erlaubt. Er hat es nirgendwo für gut befunden. Und ausdrücklich ausgeschlossen wurde es erst explizit gewissermaßen im Neuen Testament. Aber auch Abraham konnte wissen, dass es gegen die Schöpfungsordnung war. Und im Übrigen dokumentiert die Bibel in diesen Fällen immer wieder, wie viel Leid durch Polygamie angerichtet worden ist. Und trotzdem geht Abraham hier den Weg des Pragmatismus. Pragmatismus heißt, der Zweck heiligt die Mittel. Der Ausleger Keil schreibt, dieser Entschluss erschien zweckmäßig und seine Ausführung nach Sitte des alten Morgenlandes untadelig, untadelig. Und dieser Ausweg bot Abraham einfach die Chance, diese Spannung zu erleichtern, in die Gott den Glauben manchmal hineinstellt. Bot ihm die Möglichkeit, diesen Knoten aufzulösen, der sich immer fester verschlungen hatte. Und Helmut Frey beschreibt diesen Knoten so, er sagt, Gottes Verheißung des Samens stand gegen den Augenschein der Wirklichkeit. Dieser Same sollte eine Glaubensfrage und der Ursprung des auserwählten Volkes ganz auf Glauben gestellt sein. So lag es in Gottes Plan. Und dagegen unternimmt Abraham jetzt den Versuch, nochmal frei an die Stelle des allzu steilen Glaubensweges einen menschlichen Weg zu setzen, der die Verlegenheit beseitigt. Zitat Ende. Ein menschlicher Weg. Und er wird sich zum Trost wahrscheinlich gesagt haben, naja, wollen wir mal jetzt nicht zu theologisch sein. Und wenn wir schon mal anfangen, nicht zu theologisch sein zu wollen, nicht zu prinzipiell, nicht zu dogmatisch, ist oft die Grenze zum Ungehorsam schon sehr nah. Persönlich kam bei Abraham sicherlich noch diese gewisse Neigung dazu, Konflikten, wenn möglich, auszuweichen. Das haben wir auch schon gesehen. Also in Ägypten, in seinem Umgang mit Lot, umso beachtlicher diese Befreiungsaktion in Kapitel 14. Aber entscheidend ist, und das lasst uns festhalten, Abraham verweigert die geistliche Führung, die hier seine Aufgabe gewesen wäre. Und das zieht sich durch die ganze Situation hindurch, auch wie es hier weitergeht ab Vers 4. Und dann wird Hagar eben schwanger und verhält sich entsprechend respektlos gegenüber Sarah. Und Sarah sagt das Abraham, Vers 5. Sarah sprach zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarah, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, was dir gefällt. Sie trug immerhin seinen Sohn. Und Sie sehen, die Verwerfungen dieses vermeintlich zweckmäßigen Vorgehens zeigen sich ganz schnell. Der Friede innerhalb des familiären Umfelds ist dahin. Die beiden Frauen kommen mit der Situation gar nicht zurecht. Hagar sieht hochmütig auf ihre Herrin herab. Jetzt ist die Magd plötzlich eine Bäuerin geworden, wie man sagen würde. Sarah reagiert mit Zorn und Bitterkeit und ist nicht in der Lage, die Situation zu ertragen, die sie selber initiiert hatte. Sie stellt sich sogar gegen Abraham. Sie betrügt sich selbst und sagt, du hast Schuld, ich habe damit nichts zu tun. Und das Oberhaupt der Familie macht sich wieder mal einen schlanken Fuß, wie wir gesehen haben. Sarah, sie ist unter deiner Oberhoheit, mach, was du für richtig hältst. Er wälzt die Folgenbeseitigung einfach auf Sarah ab, gibt diese Magd ihrer Willkür preis und verleugnet damit seine Verantwortung auch gegenüber dem gezeugten Kind. Soll Hagar doch sehen, wie sie damit klarkommt. Chaos bei den Frommen. Und der Grund, einer, der führen soll, knickt ein. Flucht aus der Verantwortung. Liebe Gemeinde, wo Menschen das biblische Prinzip von Verantwortung verleugnen und es gegen Willkür eintauschen oder es dem freien Spiel der Kräfte ausliefern, da hat das in der Regel Chaos zur Folge. Chaos in der Ehe, Chaos in der Familie, Chaos im Staat, Chaos auch in der Gemeinde. Und die erste Verantwortung dafür trägt, bitteschön, nicht Sarah, schon gar nicht Hagar, sondern Abraham. Und deshalb legt Gottes Wort ein starkes Gewicht darauf, dass jene, die die Führungsverantwortung von Gott übertragen bekommen haben, jeweils in ihrem Zusammenhang, dass sie diese Führungsverantwortung auch gefälligst wahrnehmen. In Liebe und in Klarheit. aber wahrnehmen. Auch wir neigen ja manchmal zum Weg des geringeren Widerstandes. Auch wir wollen, soweit es geht, Konflikte am liebsten vermeiden. Aber dadurch werden die Konflikte nicht gelöst, sondern in der Regel größer. Überlegen Sie, es sind Nachkommen Ismaels, der dann geboren wird, die das Volk Abrahams noch heute bis aufs Messer bekämpfen und den Antisemitismus in aller Welt schüren. Nachfolger dieses Ismaels. Alles Spätfolgen von Abrahams Wegducken. Und deshalb mahnt später auch das Neue Testament die Ältesten der Gemeinde, genauso wie die Ehemänner in den Ehen und Väter in den Familien, nehmt eure Führungsverantwortung wahr. Sonst richtet ihr Schaden an. So lesen wir es zum Beispiel in 1. Petrus 5. Nur einige Beispiele. Die Ältesten unter euch, 1. Petrus 5, Vers 1, ermahne ich, der Mittelälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weilet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie. Da steht wörtlich eigentlich, übt Aufsicht über sie. Episkopäo steht da. Übt Aufsicht über sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Herde, sondern als Vorbilder der Herde. Aber achtet drauf. Übt Aufsicht. Nehmt eure Führungsverantwortung wahr. Andere Stelle, wie dann die Gemeinde das unterstützen soll, Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Lehrern, steht dort, Hebräer 13, Vers 17. Und die Lehrer sind die Leiter hier. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Oder 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, wo Paulus schreibt in Vers 12, wir bitten euch aber, liebe Brüder, und erkennt die an euch arbeiten und die euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Also immer die Ermahnung, ihr führen sollt, führt und knickt nicht ein und tut das mit Liebe und mit Klarheit. Und Gott weiß, dass er diese Anweisungen Menschen gibt, die immer noch Sünder sind. Die immer noch Fehler machen auf allen Seiten. Aber je fehlerhafter wir in uns selbst sind, umso dringender brauchen wir Gottes Leitlinien und ja auch Geduld miteinander. Dass so viele Gemeinden durch die Corona-Krise auseinandergetrieben wurden und ihren Dienst zeitweilig einstellten, lag nicht in erster Linie an der äußeren Krise. Sondern es war vielfach ein Führungsversagen von Gemeindeleitungen. Ein Führungsversagen von Gemeindeleitung. Das ist der erste Grund für Chaos bei den Frommen. Die führen sollen, knicken ein, ducken sich weg oder eben machen sich einen schlanken Fuß. Und wie tröstlich, dass Gott trotz Abrahams Fehlern und trotz Abrahams Versagen dann selbst dafür gesorgt hat, dass sein Plan nicht gescheitert ist. Das ist sehr tröstlich. Also Gott kann auch über Führungsversagen hinweg zum Ziel kommen. Aber das rechtfertigt uns nicht, auf unsere Verantwortung zu verzichten. Und dann eine zweite Ursache. Eine zweite Ursache, die das Chaos mit verursacht. Und jetzt kommen wir zu Sarah. Also wir hatten gesehen, eine, der führen soll, knickt ein. Und zweitens, eine, die warten soll, macht Druck. Das ist das Zweite. Eine, die warten soll, macht Druck. Sarah weiß natürlich, welchen Einfluss sie auf ihren Mann hat. Und sie hält das Warten nicht mehr aus. Natürlich müssen wir verstehen, steht auch sie persönlich unter Druck. Alle gucken, na Sarah, wann wirst du endlich schwanger? Und warten auf, das ist für sie auch eine unerträgliche Situation. Eine interessante Parallele, mich erinnerte das an das persische Königshaus in den 60er Jahren. Nun bin ich nicht so kundig in den Situationen der Königshäuser, aber irgendwie hatte mir das mal jemand erzählt, ich glaube meine Mutter. Und zwar der Schah von Persien brauchte einen Thronfolger und er heiratete 1951 eine Dame, die damals wohl ziemlich berühmt wurde, namens Soraya. Soraya, sehen die Älteren, reagieren sofort. Soraya war die Tochter eines persischen Fürsten und einer Berlinerin. Interessante Kombination. Und sie war 18, als er sie heiratete. Er machte sie zur Königin. Riesenspektakel. 1,5 Tonnen Orchideen, Nelken und Tulpen soll es gegeben haben. Extra aus Amsterdam eingeflogen. So. Das war ein guter Start möglicherweise. Aber am Hof erlebte Soraya ganz viel Ablehnung, wie es heißt. Vor allem ihre Schwiegermutter soll sie gehasst haben. Und natürlich warteten nun alle auf den Stammhalter. Und nach 3 Jahren war immer noch nichts zu sehen. Sie wurde einfach nicht schwanger, die Soraya. Und da passiert etwas Tragisches. Der jüngere Bruder des Schahs kam mit 32 Jahren beim Flugzeugabsturz ums Leben und so hatte das Land plötzlich keinen Thronerben mehr. Der Druck auf Soraya wurde noch größer. In der Öffentlichkeit nannte man sie schon die traurige Prinzessin. Das Ehepaar ging nach Boston, ließ sich von amerikanischen Ärzten beraten und die Diagnose wurde dann immer deutlicher, dass Soraya unfruchtbar war, das Paar am Boden zerstört. Der Schah wollte die Scheidung verhindern. Und er schlug vor, eine Zweitfrau zu ehelichen, um eben auf diesem Wege an den Thronfolger gewissermaßen heranzukommen. Aber das hat Soraya nicht ertragen und so kam es dann zu einer Scheidung 1958. Soraya verfiel in Depressionen. Eine ganz tragische Geschichte. Und daran sieht man, das ist hier kein Märchen mit Sarah. Ganz ähnlich. Sarah kommt unter Druck. Sie hat vielleicht keine böse Schwiegermutter, aber sie ist nicht länger bereit zu warten. Und deswegen pfuscht sie Gott jetzt ins Handwerk. Und in gewisser Hinsicht ist Sarah sogar bereit, dieses Opfer zu bringen. Sarah ist bereit zu tun, wozu Soraya nicht bereit war. Nämlich diese zweite Frau irgendwie zu akzeptieren. Das muss ihr auch wehgetan haben. Aber sie ist bereit dazu. Und der Ausleger Jakob Kröker schreibt dazu Folgendes. In seiner Kommentierung dieser Stelle, dass eben Sarah bereit war, Abraham mit ihrer Magd zu teilen, damit auf diesem Wege die göttliche Verheißung ihre Erfüllung fände. Und doch war dieser Weg, schreibt Kröker, ein eigener Weg und waren die Mittel fleischliche Mittel. Gott wollte den verheißenen Erben dem Glauben und nicht der Selbsthilfe Sarais oder dem fleischlichen Können Abrahams anvertrauen. Und dann fügt er hinzu, so fällt es vielfach selbst dem Glauben schwer, da Gottes Stunde abzuwarten, wo es sich um einen Segen handelt, der allein eine Tat Gottes sein kann. Der Segen kann allein eine Tat Gottes sein. Und Sarah will dem zuvorkommen und es geht schief, wie wir sehen. Und Gottes Wort zeigt uns übrigens, dass es normal ist, wenn wir als Gottes Leute auf bestimmte Antworten warten müssen. Das ist normal. Klagelieder 3, Vers 25. Gütig ist der Herr gegen die, die auf ihn harren. Das heißt, die auf ihn warten. Und in Sprüche 10, Vers 28 werden wir ermutigt. Sprüche 10, Vers 28. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Sprüche 10, Vers 28. Aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Wir stehen manchmal in Situationen, da beten wir für ein Anliegen. Das ist gut und es ist prinzipiell in Gottes Sinne. Und wir müssen trotzdem warten. Vielleicht beten wir für ein größeres Gemeindezentrum. Oder wir beten für einen bestimmten Studienplatz. Oder wir beten für die Lösung eines gesundheitlichen Problems und sagen, wenn das gelöst wird, können wir uns noch viel besser für Gott und die Gemeinde einsetzen. Oder wir beten, nicht so selten, für einen christlichen Ehepartner. Und dann ist es manchmal schwer, diesen schmalen Grat zu erkennen zwischen falscher Passivität auf der einen und Eigenmächtigkeit auf der anderen Seite. Ich nehme mal dies als konkretes Beispiel. Ein junger Christ betet seit Jahren um die richtige christliche Ehefrau. Er weiß, in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ein Mann wird Vater und Mutter ehren und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Leib sein. Alles biblisch. Und natürlich, in den Jahren des Wartens erhält er viele gut gemeinte Ratschläge. Die einen raten ihm zu völliger Passivität. Sie sagen, bete und warte ab, bis du praktisch über sie stolperst. Aber sie wirft sich ihm nicht in den Weg. Er stolpert immer noch nicht über sie. Die anderen sagen, oh, du musst ein bisschen aggressiver werden. Also befreunde dich einfach mal mit jemandem, der dir so ganz gut gefällt. Sei nicht zu eng mit deinen Kriterien und schau, was sich ergibt. Und die Frage ist jetzt, wo verläuft die Grenze? Wo ist dieser schmale Grat zwischen Eigenmächtigkeit auf der einen und Passivität auf der anderen? Ich werde noch konkreter. Wäre es verantwortlich, zum Beispiel eine Kontaktanzeige aufzugeben in einem christlichen Portal mit ehrlichen Kriterien? Antwort: Nach meiner Überzeugung gibt es kein biblisches Argument, das dagegen spricht. Und ich gebe offen zu, wir haben in der Seelsorge schon manchem dazu geraten. Und ich weiß von etlichen Ehen, die auf diesem Wege zustande kamen und zu einem echten Segen wurden. Gott kann durchaus diesen Weg gebrauchen, um Menschen zusammenzubringen. Am Ende zählt, wie das ein Boxer mal sagte, am Ende zählt immer Resultat. Ja? Und nicht, wie das Resultat zustande kam. So. Eine ehrliche Anzeige eindeutige biblische Kriterien, vom Gebet getragen, unter Gebet ausgewertet. Und wer Auswertungshilfe braucht, kann gerne auch auf uns zurückgreifen. Also, das ist auch schon alles geschehen. Das ist eine Möglichkeit, aktiv zu werden, ohne die Entscheidung eigenmächtig an sich zu reißen. Anderes Beispiel. Einer, der lange gebetet und gesucht hat, trifft am Arbeitsplatz eine Kollegin, die ihm ganz gut gefällt, nicht nur ganz gut, sondern ziemlich gut, mit der er sich gut unterhalten kann. Sie hat nur ein Problem, sie ist keine Christin. Sonst würde ganz viel passen. Und er vertraut sich einem Freund an und der sagt, ja, weißt du, eine Kröte musst du immer schlucken. Bestreite ich. Außerdem kann sie sich ja noch bekehren und du hast jetzt so lange gewartet, irgendwann musst du mal loslegen, jetzt muss es ja mal klappen. Wäre das eigenmächtig? Ja, natürlich. Warum? Weil es gegen eine klare Weisung des Herrn ist. Die Bibel sagt, du sollst nicht am selben Joch ziehen mit den Ungläubigen. Gesellschaftlich wäre das voll akzeptiert. Und ich sage Ihnen, sogar in manchen sogenannten christlichen Kreisen würden Leute das irgendwie abnicken. Aber Gottes Wort sagt dazu nein. 2. Korinther 6, Vers 14 zum Beispiel. Du sollst nicht am fremden Joch ziehen mit den Ungläubigen. Wie viel Herzeleid haben Christen erlitten und haben Christen angerichtet, weil sie diese rote Linie von 2. Korinther 6, Vers 14 überschritten haben? Und ganz ähnlich ist es hier bei Abraham und Sarah. Es war gesellschaftlich voll akzeptiert, was sie taten. Aber es war gegen die Schöpfungsordnung. Und darum lag kein Segen darauf. Und darum hat es auch negative Folgen. Schauen Sie, was für eine Kettenreaktion lösten sie aus. Ihre Ehe kam in Nöte. Das sehen Sie hier in Vers 5. 16, Vers 5. Was Sarah da abzieht gewissermaßen. Sie sagt zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komm über dich. Ich habe meine Magd dir in die Hände gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Und wir merken wieder, was zerbricht zwischen Sarah und Abraham und sie voll auf ihn draufhaut. Natürlich hat er seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Aber sie ist auch nicht wahrhaftig, wie sie damit umgeht. Es war ihre Idee. Er hätte das nie machen dürfen. Und dann schauen Sie sich an, was zwischen den Frauen passiert. Die jüngere Hagar, total überfordert, erst zur Schwangerschaft verleitet und dann verstoßen. Der Sohn Ismael wird zum Ausgangspunkt einer Bewegung, die das Volk Israel bis heute vernichten will. Das Chaos bei den Frommen zieht auch die Heiden in den Strudel mit hinein. Einer, der führen soll, knickt ein. Eine, die warten soll, macht Druck. Und dann ist da zum Schluss das schwächste Glied in dieser Dreieckskonstellation und das ist Hagar. Drittens, eine, die bleiben soll, haut ab. Eine, die bleiben soll, haut ab. Und das sind jetzt diese besonderen Verse 6 bis 11. Am Ende von Vers 6. Als nun Sarah sie demütigen wollte, floh sie, Hagar, von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarah ist Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird gegen jedermann und jedermanns Hand wird gegen ihn sein und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier dem hinterhergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar kehrte dann zurück und heißt dann, gebar Abraham einen Sohn. Abraham nannte den Sohn, dem ihn Hagar gebar, Ismael. Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Hagar hält diesen Konflikt zunächst nicht aus. Und sie sieht keinen anderen Ausweg mehr, als wegzulaufen. Hier steht, sie wurde gedemütigt von Sarah. Das hebräische Wort Anah ist das gleiche Verb wie in Israel dann später, 2. Mose Kapitel 1, das Volk Israel wird von den Ägyptern gedemütigt, unterdrückt. Sarah macht Hagar fertig, auf Deutsch gesagt. Und Hagar ist der einsamste Mensch im Clan Abrahams. Sie will nur noch zurück in ihr altes Leben. Und dann geht sie los. Und aus dieser Ortsangabe auf dem Weg nach Schur, der Brunnen auf dem Weg nach Schur, wissen wir, sie will zurück nach Ägypten. Das war diese alte Straße nach Ägypten von Hebron aus, über Beersheba. Und so landet sie da bei diesem Brunnen südlich von Israel, östlich von Ägypten. Das ist die Heimatroute. Natürlich, mit dieser Flucht setzt sie ihr Ungeborenes einer unübersehbaren Gefahr aus. Sie beraubt diesem Kind, das da heranwächst, die Sicherheit und die Familie. Sie nimmt in Kauf, dass es dann, wenn das geklappt hätte, unter ägyptisch-heidnischem Einfluss aufgezogen wird. Sie will aber in ihrer Verzweiflung nur noch weglaufen, einfach nur noch weg. Und damit steuert diese Situation, jetzt müssen wir genau hinschauen, auf ihren Höhepunkt zu. Denn jetzt passiert etwas, womit niemand gerechnet hätte. Plötzlich mischt sich eine vierte Person ein. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Und dann in Vers 9. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um. Vers 10. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen mehren. Wer ist dieser Engel des Herrn, der sich ganz deutlich unterscheidet von den sonstigen Boten und Engeln, die in der Bibel auftreten? Wir sehen hier, dieser Engel spricht für Gott gewissermaßen. In der ersten Person, Vers 10, ich will deine Nachkommen so mehren, dass man sie nicht zählen kann. Dieser Engel des Herrn wird in Vers 13 und auch anderswo direkt als Gott angesprochen, direkt als Gott adressiert. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt sie. Und er weist das nicht zurück. Er weist das nicht zurück. Und an anderen Stellen wiederum wird dieser Engel, nicht hier in unserem Text, an anderen Stellen eindeutig von Jahwe unterschieden. Wer ist der Engel des Herrn? Einige Ausleger halten diese Person in der Tat für eine Erscheinung Jesu, von dem die Bibel ja sagt, dass er schon an der Schöpfung beteiligt war. Wir wissen, dass Jesus bei Gott dem Vater zur Zeit des Alten Testaments bereits existierte, also präexistent, wie man das sagt. Und ein weiteres Argument dafür ist auch, dass nach der Menschwerdung Jesu dieser Engel des Herrn nicht mehr auftritt in der Bibel. Auch in der Offenbarung am Schluss redet immer Jesus, obwohl er jetzt im Himmel ist, aber es redet Jesus. Und das alles zusammengenommen macht es sehr wahrscheinlich, dass hier wirklich der Jesus vor seiner irdischen Geburt gemeint ist, der Engel des Herrn, der Messias gewissermaßen. Und wenn das stimmt, dann hätte es Hagar hier also schon mit Jesus zu tun bekommen. Was muss das für eine Mischung aus Erschrecken und Erleichterung gewesen sein, diese Situation? Schauen Sie, Vers 8, wo sie sagt, ich bin durchschaut. Der sprach zu ihr, dieser Engel des Herrn, Hagar, Sarais Magd. Woher kennt ihr ihren Namen? Woher weiß er, wohin sie gehört? Der kennt mich, merkt sie. Er kennt mich. Ich kann ihm nicht davonlaufen, offensichtlich. Abraham konnte ich davonlaufen, Sarah konnte ich davonlaufen, aber diesem Engel des Herrn offensichtlich kann ich nicht davonlaufen. Aber ich bin nicht verlassen und du hast mich gesucht und du kümmerst dich um mich und du kümmerst dich um meinen kleinen Lebensweg. Natürlich wusste der, woher sie kam und wohin sie ging. Aber er fragt das extra nochmal, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Was ist deine Geschichte? Was ist dein Plan? Was ist dein Ziel? Er kennt meinen Lebensweg. Ich hörte von jemandem, der sich das Leben nehmen will, weil er zurzeit an einer Krankheit verzweifelt. Aber wenn ihr das heute hört, will ich ihm sagen, du kannst Gott nicht davonlaufen. Du kannst Gott auch durch eine Flucht in den Tod nicht davonlaufen. Gott hat einen Weg für dich. Gott fragt dich, wo kommst du her und wo gehst du hin? Gott sucht dich, wie er Hagar suchte. Egal, wer du bist, der Engel des Herrn fragt nach deinem Lebensweg. Du kannst vor Menschen davonlaufen, aber nicht vor ihm. Und es gibt keinen Ort im ganzen Universum, wo du dich vor diesem heiligen Gott verstecken könntest oder ihm entkommen könntest. John Chadwick hat das in einem Gedicht einmal beschrieben, wie Gott uns Menschen sucht. Und in diesem Gedicht sagt er, ich suchte Gott, doch später wurde mir klar, er war es, der mein Herz zum Suchen trieb. Er suchte mich. Nicht ich war der, der fand, o Retter, wunderbar, gefunden wurde ich ganz durch dich. Und bei Hagar war es noch einseitiger als bei John Chadwick. Hagar hat ja Gott nicht mal gesucht und Hagar wurde trotzdem von Gott gefunden. An diesem einsamen Brunnen zwischen Israel und Ägypten am Wege nach Schur. Und hier gibt Gott der Hagar jetzt einen Auftrag und ein Versprechen. Der Auftrag, Vers 9, demütige dich unter die Hand Sarais. Das heißt, geh zurück, ordne dich unter, da ist dein Platz, das wird dir zum Segen werden. Geh zurück. Das ist der Auftrag. Und dann das Versprechen, Vers 10 und 11. Und der Engel des Herrn sprach, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Und dieser Ismael wird dann eine besondere Geschichte haben. Auch das sehen wir hier schon angedeutet. Darauf kommen wir in Kapitel 21 dann wieder zurück. Aber hier nur diese erste Andeutung, Sie haben das gehört, das wird ein Einzelgänger zunächst sein, ein Wilder, einer, der seine Hand gegen jeden strecken wird, einer, der sich nicht einfügen wird in diesen Abrahams-Clan, einer, der sein eigenes Ding machen wird, einer, der gegen die anderen gehen wird. Und so ist es ja auch gekommen. Aber für Hagar ist in diesem Moment viel wichtiger die Zusage, die Gott ihr mit diesem Namen schenkt. Ismael. Und Ismael heißt, der Herr hat dein Elend erhört. Gott hört, heißt das eigentlich. Überlegen Sie mal, was für eine Lektion das für Abraham war, als er dann den Namen erfuhr. Gott hört und hier ist der Sohn Abraham. Und schauen Sie, dann ist es so erstaunlich, wie Hagar auf diese Verkündigung reagiert. Mit einem Bekenntnis, mit einem staunenden Bekenntnis, das ein Zeugnis ihres erwachenden Glaubens ist. Vers 13, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß, du kennst mich. Ich weiß, du kennst mich. Und der zweite Teil ab Vers 13, in Vers 13, denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Das ist wie ein Stammeln, das ist auch im Hebräischen ganz abgehakt, sodass die Übersetzer einige Mühe haben, diesen Teil des Verses 1:1 in deutsche Sprache zu übersetzen. Deswegen wird er auch in fast jedem Kommentar ein bisschen anders übersetzt. Aber das ist kein Zufall. Das ist das Stammeln der Hagar an dieser Stelle. Sie ist so überwältigt und Luther 84 übersetzt es dann sehr treffend. Ich habe hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Das macht einmal dieses Indirekte deutlich. Denken Sie dran, Mose dann später, als er sagt, Gott, lass mich dich sehen. Da sagt Gott zu Mose, Mose, du kannst mein Angesicht noch nicht sehen. Und dann wird dem Mose gesagt, von Gott, stell dich da in diesen Felsspalt und ich gehe an dir vorbei, halte dein Gesicht gewissermaßen zu und du darfst mir aber hinterher sehen, dass du weißt, ich bin wirklich da. Und dieses Indirekte soll wahrscheinlich auch hier zum Ausdruck gebracht werden. Ja, ich habe hinter dem hergesehen, der mich aber angesehen hat. Er hat mich angesehen, das ist das Entscheidende. Er hat mich angesehen. Was für ein Bekenntnis. Und das darfst du für dich in Anspruch nehmen. Wenn du dein Leben dem Gott der Bibel anvertraut hast, dann darfst du wissen, er hat dich angesehen. Wenn du im Glauben zu Jesus gekommen bist und gesagt hast, Herr, ich brauche deine Rettung. Ich weiß, dass du als der Sohn Gottes in diese Welt gekommen bist, um mich in die himmlische Heimat zurückzubringen, um meine Schuld zu bezahlen, die ich niemals hätte bezahlen können, meinen ganzen Unglauben, meine ganze Gottlosigkeit. Ich danke dir und ich will dir vertrauen. Und ein mächtiger Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich gabst und dass ich jetzt wissen darf, du hast mich angesehen. Und was bedeutet das für diejenigen, die sich von Menschen verlassen fühlen, von Menschen übergangen, von Menschen enttäuscht? Du darfst wissen, er hat dich angesehen. Und er wendet seinen Blick nicht mehr von dir. Rainer Kunze, einer der begabtesten Lyriker unserer Zeit, der in der DDR zu den Dissidenten gehörte, der hat sich, das können Sie an seinem Werk verfolgen, sein Leben lang mit der Sinnfrage herumgeschlagen. Rainer Kunze, er hat seine Zuflucht immer wieder gesucht in der Liebe zu anderen Menschen, vor allem zu seiner Frau, einer tschechischen Ärztin, die mit ihm durch dick und dünn gegangen ist. Aber er hat auch durch diese wahre Liebe keine letzte Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gefunden. Das durchzieht sein Werk. Und er hat einmal diesen Satz geschrieben: Als nicht Angeblickte blicken wir einander an. Als nicht Angeblickte blicken wir einander an. Ja, wir blicken einander an und wir blicken einander in Liebe an. Aber wir sind nicht Angeblickte. Wir haben niemanden, der auf uns aufpasst. Man könnte sagen, wir spielen wie Schlüsselkinder draußen auf der Straße, die kein Zuhause haben und die nicht wissen, wo sie hingehören. Als nicht Angeblickte blicken wir einander an. Und hier, in diesem kostbaren Moment, in Genesis 16, den uns unser Predigttext miterleben lässt, da erfährt und da versteht Hagar, dass es anders ist. Sie ist keine Nicht-Angeblickte, sondern, Vers 13, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich anblickt. Du bist ein Gott, der mich anblickt aus der Ewigkeit. Und darum nannte man den Brunnen, dann Vers 14, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Gott ist der Lebendige, der mich sieht. Und schauen Sie, diese wunderbare Hinzufügung noch: Aber dieser Brunnen liegt zwischen Kadesh und Beret. Das heißt, das ist wirklich passiert. Das ist nicht ein Brunnen in irgendeiner Traumwelt, ein Brunnen in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, sondern das ist der Brunnen, der liegt zwischen Kadesh und Beret. Das ist real. Er hat mich real angeblickt. Und ihr Lieben, was ist das für ein Trost? Ein Trost für diesen einzelnen Menschen. Mittendrin in diesem notvollen Konflikt steckt die Hagar, aus dem letztlich der Islam hervorgehen wird. Aber Hagar wird als einzelner Mensch gesegnet und gerettet, weil sie dem wahren Gott begegnet. Und darin liegt bis heute die Hoffnung für jeden einzelnen Moslem, dass er dem wahren Gott begegnet. Dass er begreift, ich bin angesehen von dem Schöpfer der Welt, der Vater Jesu Christi ist. Und er hat mich lieb und er will mir Vergebung meiner Schuld schenken. Und wohl dem der Engel des Herrn, dem Jesus, in den Weg tritt. Und das ist die Hoffnung, die wir für jeden Moslem haben, für den wir beten. Und das, ihr Lieben, ist am Ende der Unterschied zwischen dem Chaos der Welt und dem Chaos bei den Frommen. Gott ist mittendrin in unserem Chaos. In unserem frommen Chaos ist Gott immer da. Und deswegen wird es für alle drei, Abraham, Sarah, Hagar, es wird für alle drei gut ausgehen. Und es wird für dich und für mich gut ausgehen, sofern wir zu Jesus gehören. Auch wenn wir in Situationen kommen und manchmal vielleicht sogar in Situationen stecken, die wir genauso wenig überblicken, wie Abraham und Sarah ihre Situation überblicken. In Situationen, wo uns das Warten wirklich schwer wird. Aber das dürfen wir hier sehen. Unser Gott zieht sich nicht zurück vor unserem Chaos, sondern unser Gott kommt mitten hinein in unser Chaos. Und er ist stärker als unser Chaos. Und darum kann er uns auch helfen. Selbst wenn wir es falsch gemacht haben. Er kann uns helfen, unsere Verantwortung wieder wahrzunehmen, dort, wo er uns hinstellt. Zum Beispiel als Ehemänner, als Väter, als Gemeindeleiter. Dass wir führen und nicht einknicken wie Abraham. Und wenn manches länger dauert und schwerer ist, als wir verstehen können, dass wir warten und keinen eigenmächtigen Druck machen wie Sarah. Und wenn wir den Impuls haben, davon zu laufen, weil wir einfach nicht mehr weiter wissen und glauben, nicht mehr zu können, dass wir bleiben und nicht abhauen wie Hagar. Und dafür hat sich der Engel des Herrn auch auf unseren Weg gestellt. Er hat uns gesucht und gefunden. Und jeder Christ hat irgendwann mal begriffen, das zeichnet den Christen aus: Den Weg durch die Wüste schaffe ich nicht aus eigener Kraft. Nein, ich schaffe ihn nicht. Von wegen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist ein zynisches Motto. Das ist ein zynisches Motto, das niemals aufgeht. Aber Jesus hat mich gefunden. Er hat mich gefunden an irgendeinem Brunnen auf dem Weg nach Schur, Vers 7. Und er hat mein Elend erhört, Vers 11. Und deshalb lobe und bekenne ich ihn jetzt als den lebendigen Herrn, der mich sieht. Vers 14. Ja, wir sind Angeblickte und darum blicken wir sehr getrost nach vorn. Allmächtiger Gott, dafür danken wir dir. Du hast uns angeblickt. Und so wie dieser Brunnen von Schur an einem bestimmten Ort stand, den uns dein Wort mitteilt, so hast du uns angeblickt an einer bestimmten Station unserer Biografie. Und du bist in unser Leben eingetreten. Und du hast uns zurückgebracht und heil gemacht und Vergebung geschenkt. Und dafür danken wir dir. Und Herr, du hast uns nirgendwo versprochen, dass unser Leben ein leichtes sein wird. Dein Wort sagt uns sehr klar, dass wir mit Wartezeiten rechnen müssen, mit Hürden und Hindernissen. Aber dein Wort sagt uns genauso klar, dass du uns nie mehr loslassen wirst. Dass du der Lebendige bist, der uns sieht und der uns hört und der uns hält. Herr, und so hilf uns, treu zu sein und Schritt für Schritt an deiner Hand dir zu folgen. Ja, und bitte lass es geschehen, dass die Menschen, die dir noch nicht begegnet sind, die das noch nicht so bekennen, er hat mich angeblickt, lass sie nach dir fragen und lass sie erfahren, dass du schon längst sie suchst und rufst. Du bist der lebendige Gott und dir allein gebührt unsere Anbetung und unser Dank und unser Gehorsam. Hilf uns, Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.